Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction. Es ist mittlerweile ja schon fast eine Tradition und deshalb blicke ich auch in diesem Jahr zurück auf das Krimi-Jahr 2024 und das mache ich natürlich mit Thomas Wörtje. Hallo Thomas.
Hallo liebe Sonja.
Thomas Wörtje ist Herausgeber einer Krimi-Reihe bei Surkamp und mich würde interessieren, Thomas, wie war denn so das Krimi-Jahr für dich?
Das Krimi-Jahr war verwirrend, würde ich fast sagen, weil das Krimi-Jahr sozusagen kein Subthema hatte, so kein richtiges. Es gibt ja so Krimi-Jahre, da setzt sich irgendein Trend durch oder irgendwas verdichtet sich, aber das war dieses Jahr eigentlich nicht so. Das war ein sehr disparates Krimi-Jahr, was ich an sich begrüße, insofern völlig okay. Und für mich persönlich jetzt, was pro domo geredet, was ein sehr erfreuliches Krimi-Jahr. Mit ein paar richtigen Highlights, wie Maror von La Vitita und Parfüm des Todes von Katniss Jao. Also das macht schon Spaß. Aber ansonsten beobachte ich, dass der Krimi-Markt ja nicht eine neue Unübersichtlichkeit produziert, sondern eher so eine neue Art von UE-Schere. Das hat sich schon angedeutet in letzter Zeit. Es gibt die großen Erfolge sozusagen, die kaum wahrgenommen werden von Kritikerseite, aber von Publikumsseite. Und es gibt von Kritikern hochgelobte Texte, die von der Publikumsseite, sagen wir mal, eher limitiert wahrgenommen werden. Wobei limitierend heißt jetzt nicht, dass das alles Flops sind, aber halt so auf Zahlen wie Achtsam Morden oder solche Trendthemen kommen die natürlich nicht. Also das ist das Übliche zwischen Arthouse und U-Abteilung. Das ist das, was ich beobachtet habe in diesem Jahr.
Also das ist ein disparates Krimi-Jahr, war, dem würde ich auch zustimmen, weil ich ja vor dieser Folge auch überlegt habe, was ist mir denn aufgefallen. Ich könnte jetzt auch nicht so richtig sagen, es gibt den einen Trend, bis auf eine Sache, die ich meine, beobachtet zu haben. Und da das eins von meinen Lieblingsthemen ist, haue ich das jetzt hier natürlich erstmal raus. Und zwar würde ich das Jahr unter das Motto stellen, es ist die Rückkehr des Serienkillers.
Okay.
Ich habe einfach viele Bücher gelesen, in denen es um alle möglichen Arten von SerienmörderInnen geht. Das reicht wirklich von Fred Vargas über Robert Bragg zu S.A. Cosby. Es kamen überall Serientäter vor. Und nun weiß ich nicht, ob ich alleine dastehe mit meiner Beobachtung, aber woher kommt das? Also warum haben diese Serientäter, insbesondere aber Serienmörder, wieder so eine...
Na, sie haben eine andere Modellierung jetzt. Also diesen klassischen Serial Killer, also ein Irrer mit der Axt, der nächtens durch die Gegend schleicht, das hat man dann schon weniger. Also man geht jetzt schon wieder mit literarischen anderen Mitteln an das Thema. Mhm. Das ist in der Tat ganz spannend, das ist ja auch bei meiner Katniss Jao so, wo der Serientäter eigentlich gar kein Serientäter ist, aber mehr darf ich nicht verraten. Das ist aber eine neue Perspektive und das ist sicher bei anderen Büchern auch so. Das ist eine Figur, die sozusagen aufgebaut wurde und jetzt könnte man sagen, sozusagen wieder dekonstruiert wird, was am Thema nichts ändert. Aber sozusagen der Hype der Serial Killer als Pop-Ikone wie Thomas Harris, Schweigender Lämmer, also wie heißt der Mensch, Dr. Lecter, genau. Das gibt's natürlich noch, natürlich gibt es das immer noch irgendwo, aber die Zeiten sind vorbei. Man guckt jetzt auch den Serial Killer und auch die Literatur über Serial Killer anders an, sozusagen. Die hat einen anderen Blick, die hat einen kritischeren Blick, die hat ja schon wirklich fast einen demontierenden, also gar nicht im klassischen poststrukturalistischen Sinn, sondern eher schon demontierenden beziehungsweise möglicherweise dekompostierenden Blick drauf.
Dekompostierend ist schön in dem Zusammenhang. Aber das Parfum des Todes ist ja ein schönes Beispiel, weil sie setzt ja darauf, dass man zwei sehr, sehr bekannte Serienkiller kennt. Nämlich einmal das Parfum von Patrick Süskind und Thomas Harris' Schweigender Lämmer. Das ist ja quasi Lesevoraussetzung.
Das ist Lesevoraussetzung und genauso wie die anderen Sachen auch eben, dass sie sich ausgerechnet aus Psycho von Hitchcock natürlich die Mutter rausgreift, weil das natürlich ein Roman ist, eben über Familie. Auch Parfüm des Todes ist eben, das ist kein zufällig schweifender Serial Killer, der eben nachts durch die Gegend schleicht, sondern eben jemand, der sehr viel mit Familie und mit traditionellen Familienstrukturen zu tun hat. Also so kann man das angehen. da wird es dann wieder spannend. Ich meine, Mehrfachtäter, würde ich jetzt schon fast sagen. Also um sozusagen den Serial Killer Minus, also nicht Serial Killer Plus, sondern Serial Killer Minus Roman zu beschreiben.
Es gab ja noch auch bei Surkamp Hervé Le Cor mit Durch die dunkelste Nacht. Da gibt es auch einen Serienmörder. Und da, der fügt sich für mich auch in diese Dekonstruktion so ein bisschen rein, weil das ist einfach nur ein Handlungsstrang mit mehreren Handlungssträngen zusammen. Und er fügt sich auch gut in das sozusagen übergeordnete Thema, wenn man es so sehen möchte, was Gewalt gegen Frauen angeht und sowas alles. Aber es ist auch ein anderer Umgang
mit welche Parallelen gäbe, schließt Le Cor schon ein bisschen an Derek Raymond an.
Ja.
Auch bewusst übrigens. Aber es geht um Gewalt gegen Frauen. Es geht aber auch um, sagen wir mal, moralische Standards von einer Gesellschaft, die so allmählich so kollabiert. Also da ist viel mehr drin als die reine Serial-Killer-Action. Also wie kriege ich ihn, wer ist es? Mhm. Das interessiert relativ wenig. Das ist auch ein Buch, das ganz stark von Atmosphäre geprägt ist, von Bedrückung, von Enge, von Gewalttätigkeit, die von Le Cor ziemlich bewusst zur Dechiffrierung von der Gesellschaft genommen wird. Also dass die Normalisierung von Gewalt und dadurch eben auch die Gewalt gegen Frauen ist ein wichtiger Strang, ja.
Ja, und ich muss auch sagen, es hat ein sehr stimmiges, ein sehr überzeugendes Porträt einer Frau, die misshandelt wurde und die aus dieser Beziehung rausgekommen ist. Aber es ist natürlich nicht so leicht, sich da völlig draus zu befreien und auch aus diesen Denk- und Verhaltensmustern herauszukommen. Das fand ich wirklich beeindruckend. Und was zu der Dekonstruktion oder Neumodellierung des Serienkillers auch gut passt, das ist so ein interessanter Nebenaspekt, der mich ein bisschen umgetrieben hat, nämlich es gibt so einige Versuche, feministische Serienkiller-Romane zu schreiben. Joyce Carol Oates hat das gemacht mit einer wahren Geschichte. Der ist das, finde ich, ganz gut gelungen. Dann Megan Janet, du kennst sie. Wobei ich auch da sagen würde, aufgrund der Perspektive fällt es ein bisschen raus. Und dann, was ich als Versuch wirklich hochinteressant fand und leider in meinen Augen total gescheitert war, von Danja Kukawka, Notizen zu einer Hinrichtung. Da geht es um einen Serientäter, der ist schon verhaftet, der sitzt in der Zelle, soll hingerichtet werden. Und seine Geschichte wird nun erzählt aus der Perspektive von drei Frauen. Und da steckt für mich schon der Konstruktionsfehler dieses Romans drin, denn diese Geschichten, diese Perspektiven werden nur zusammengehalten von ihm. Also ist es zwar der Versuch, was feministisch zu erzählen, aber nur weil man eine Frauenperspektive hat, ist das Buch nicht feministisch. Und es gibt noch ein anderes Buch, Bright Young Women von Jessica Young. Sie versucht, über Ted Bundy zu erzählen, also wieder ein wahrer Täter, ohne Ted Bundy zu nennen, und hat auch zwei weibliche Perspektiven. Und das ist auch nicht vollends gelungen. Und ich habe mich da wirklich auch gefragt, geht das überhaupt einher? Also kann man auf der einen Seite diese Faszination Serienkiller bedienen und so ein bisschen ja auch im Marketing, in den ganzen Paratexten darauf setzen und es gleichzeitig umschreiben?
Es wird aber nichts anderes übrig bleiben, als das zu versuchen, natürlich. Ne? Denn, gut, ich meine, feministische Serial Killer gab es natürlich immer schon. Also denken wir an Pieke Biermanns Violetta, die sozusagen auch anlasslos, die nicht motiviert sind. Das ist bei Megan Janet auch so. Das ist einfach eine Frau, die einfach zu viel Blödsinn abgekriegt hat und die sich sozusagen an einem Detail entzündet, nämlich das Detail, dass ein Kunde, sie ist Barfrau, im Grunde ihren Lieblingsrotwein aussäuft. Ich verstehe das, dass man da sozusagen gewaltfrei setzt. Das bedient aber nicht, sie ist kein Genie. Also es bedient nicht diese Kultfigur Serial Killer, auch wenn man das im Marketing vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht, unterstreicht. Aber es weigert sich auch Megan Janet weigert sich, diese Kultfigur zu bedienen. Mhm. Also diese Omnipotenz auch, die ja meistens eine männliche Omnipotenz ist, gleichzeitig gekoppelt, wie bei Patricia Highsmith übrigens auch, ganz deutlich bei Thomas Harris, mit kultureller Überlegenheit oder Kultiviertheit. Also man hört Barockmusik und fantasiert auf dem Cembalo oder so. Diese Sachen werden wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Zu Recht auch. Also das ist ja auch ausgelutscht. Trotzdem ist der Archetypus Serial Killer nicht wegzukriegen. Ja, Wahrscheinlich, weil er auch in der Realität nicht wegzukriegen ist, aber in der Realität ist er halt nur 0,002% der Kriminalstatistik. Aber Narrative schaffen ja sozusagen eine eigene Wahrnehmungsrealität auch. Also insofern, ja.
Und ich frage mich, was denn bei der, also das frage nicht ich mich, sondern das hat auch Jessica Young so schön formuliert, sie hat schöner formuliert, als ich es mich gefragt habe, ob nicht diese vermeintliche Genialität der Serientäter nicht eigentlich das Versagen der Ermittler kaschieren soll.
Ja, klar.
Aber ich habe mir überlegt, ob es, oder ich formuliere es mal als These, und zwar habe ich in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich mit Agatha Christie, mich nochmal daran erinnert, dass ja so die letzte große Renaissance von Agatha Christie in den 1980er Jahren war. Da kam sie mal wieder groß neu raus. Und jetzt ist es ja schon seit ein paar Jahren so. Und der Serial Killer gehört ja auch so Ende der 80er Jahre. Ja. Und vielleicht ist er einfach Teil dieser Retro, so einer Retrowelle? So eine, oder ist, war er dafür nicht weg genug?
Naja, also bei der Retrowelle wird sozusagen das Werteset übernommen. Und das ist beim Serial Killer eben jetzt nicht so, wie wir gerade gesehen haben. Also die Wertebasis hat sich geändert. Also von der schon fast popkulturellen Heiligsprechung jetzt bis zur Dekonstruktion oder Dekomposition. Bei Agatha Christie war in den 80er Jahren natürlich auch dieser Gegenreflex, weil die 80er Jahre waren jetzt kriminalliterarisch gesehen sozusagen das Jahrzehnt der literarischen Avantgarde, wo die Erzählformen schwieriger wurden oder komplizierter oder komplexer oder was auch immer, moderner. Also die Postmoderne hat dann voll eingeschlagen, auch im Kriminalroman, also Paco Ignacio Taibo und Co., eine ganze Reihe von Autoren, Autorinnen. Und dagegen hat die Renaissance der gemütlichen Golden Age-Zeit schon eingesetzt. Und heute ist das ja ganz, ganz deutlich. Heute haben wir auch eine Verschärfung der weltpolitischen Lage seit einiger Zeit, also das Krisengefühl. Und das Krisengefühl bekämpft man natürlich gerne mit althergebrachtem, zopfigtem. Und insofern sehe ich da schon eine Kontinuität. Und der Serial Killer, wie gesagt, also beim einen wird das Mindset sozusagen übernommen, bei dem anderen nicht. Also insofern ist das schon ein bisschen dialogisch auch.
Ja, schon auch interessant, dass das Krisengefühl das Krisengefühl ja sehr viel mit konservativen Bewegungen zusammenhängt und es wird mit konservativer Literatur bekämpft.
Absolut. Das haben wir ja nicht nur in der Literatur. Also wir haben das ja wirklich politisch ja nur ganz, ganz deutlich. Dazu gehört auch die Renaissance. Oder auch die Rezeptivrenaissance von alten Abscheulichkeiten wie Winnetou-Filme und Verstehen Sie Spaß und oder was auch immer, was für ein Zeug, was plötzlich ja verklärt wird als sinnvolles Fernsehen, was man ja nur abscheulich fand damals, kommt wieder, ohne dass es dafür irgendwie größere Anlässe gibt, außer so eine Wohlfühl-Nostalgie nach gerade. Naja, also eine sehr verunsicherte Bevölkerung, in Anführungszeichen, obwohl ich gar nicht weiß, ob das wirklich stimmt, wird aber gern behauptet, reagiert natürlich mit allen kulturellen Mitteln. Und dagegen sollte mich jetzt nicht wundern, wenn auch bayerische Blasmusik wieder aufkommt.
Avantgarde wird.
Avantgarde wird. Gibt es ja auch schon. Die haben ja sowas Ähnliches. Es gibt ja auch so Avantgarde-Blaskapellen, da Brassbanda oder Ähnliches. Also, aber es gibt eben auch scheinbar eine Sehnsucht wieder nach Supernasen und nach Malle-Filmen und was der Kuckuck noch was. Als ob sich nichts gerührt hätte. Also man zieht sie schon zurück.
Ja, aber es ist schon interessant, weil ich höre einen Podcast über das Bauhaus, also über die Bewegung. Ja. Und da ging es auch viel um, wie war eigentlich die Stellung des Bauhauses in den 20er Jahren. Und ich weiß leider nicht mehr, wer es war. In einer Folge äußert ein Gast den Gedanken, dass es einfach ja eine Zeit war, in der es ganz viel technischen Fortschritt gab und auch ganz viel künstlerischen Fortschritt. Ganz viele auf einmal einzelne zersplitterte Bewegungen, die aber alle eine Form von Avantgarde waren oder viele. Ja. Und dass die Bevölkerung quasi teilweise nicht hinterhergekommen ist und so eine sich dann ja an so radikale Bewegungen angeschlossen hat.
Ja, das funktioniert, gerade bei Bauhaus sehen wir jetzt die Attacke der AfD gegen Bauhaus, ja, das ist völlig richtig.
Und jetzt haben wir das auch wieder. Wir machen technisch, also technologisch, gibt es unfassbar viele Fortschritte, ja. Unglaublich viele Distributionskanäle und, was jetzt alles aber auch an KI ist ja sozusagen nur die Speerspitze. Und zugleich haben wir hier auch wieder diese konservative Bewegung. Nur diesmal auch noch ein bisschen stärker in der Kunst, glaube ich, oder Kultur.
Ja, also, also ich finde schon, also auf dem Buchmarkt auf jeden Fall ganz deutlich, dass auch, sag mal, pessimistische Texte einfach nicht mehr nicht gewollt sind. Man möchte zwar schon noch den Nervenkitzel von Blut und Grauen, aber man möchte dann hinterher doch lieber, dass die Sonne doch scheint. Also das ist auch eine merkwürdig inkonsistente Bewegung, aber ja, die ist deutlich zu sehen.
Spannend.
Ja.
Aber zurück zu den positiven Dingen, denn auch wir wollen was Positives sagen, und zwar fange ich einfach mal an mit meinem Jahreshighlight oder eines meiner Highlights in puncto Kriminalroman. Das war, es ist nicht so richtig überraschend, Megan Abbott, Wage es nur. Ich lese ja Megan Abbott schon sehr lange, aber sie ist ja jetzt seit 2 oder 3 Jahren auch auf dem deutschsprachigen Markt vertreten bei Pulpmaster, und Wage es nur ist ein Cheerleader-Roman, ein Highschool-Roman. Es geht um fiese Mädchen, fiese Frauen, unfassbar grausame Dinge, die Mädchen einander antun, die sie sich selbst antun. Und ich bin ganz begeistert von diesem Roman und von der Schreibweise. Und ich habe dich ja quasi gezwungen, ihn zu lesen.
Ja, und hast mir damit eine wunderbare Leseerfahrung verpasst, sozusagen. Ja, Megan Abbott, großartig. Wage es nur, ist wirklich, wenn man das Setting betrachtet, hätte ich nie und nimmer ein Cheerleader-Roman gelesen. Aber so wie die das macht und so wie die diese Mädels da seziert, das ist absolut großartig. Gehört auch zu meinen Highlights des Jahres auf jeden Fall.
Was gehört noch dazu?
Das gehört dazu, der Sebastian Barry, Jenseits der Zeit, bei Steidl erschienen. Ein Roman über die Rolle der katholischen Kirche. Also südlich, der sitzt in einem südlich sich der Held zurückgezogen, ehemaliger Polizist. Und man bietet ihn einen alten Fall beratend sozusagen aufzuklären. Und das hätte er mal lieber nicht gemacht, weil er steckt da selbst tief bis über die Ohren drin. Das ist absolut faszinierend, weil ich kaum einen Autor kenne wie Sebastian Barry, der Ungeheuerlichkeiten so unschuldig sozusagen erzählen kann. Das ist wirklich grandios, hat mich tief beeindruckt, das Buch. Ja, und es kümmert sich natürlich um, was in katholischen Gegenden leider unvermeidbar geworden ist, um die Kirche, ihren pädophilen Exzessen und die schützende Hand der Politik über sowas. Und eben auch die schützende Hand der Polizei. Das ist schon, also das ist in die Fresse gehauen. Und das Ganze wirklich, ja, in einem fast unfasslich vergiftet, unschuldig erzählt. Das fand ich so faszinierend an dem Buch.
Also ich habe das kurz vor der Aufnahme gelesen, und zwar gestern. Ich wusste, wir hatten ja vorher so ein bisschen gesprochen, welche Titel sind es. Du hattest den genannt, und ich dachte, okay, den möchte ich jetzt gerne noch lesen, und hatte nur noch gestern Zeit dafür, habe mich also hingesetzt. Und ich hätte gerne länger Zeit gehabt, dieses Buch zu lesen, weil ich wirklich nach der Hälfte dachte, ich würde gerne eine Pause machen. Ja. Und es geht mir selten bei Büchern eigentlich so, vor allem Bücher, die so gut geschrieben sind wie das. Aber mich hat das echt ein bisschen zerstört, muss ich sagen. Das ist so eine ganz eigentümliche Mischung aus sehr eigenen Naturbeschreibungen. Ja. Da ist aber auch so eine alttestamentarische Wucht, die ich eigentlich bei anderen Autoren wirklich absolut verabscheue. Aber bei ihm passt das perfekt in dieses Setting. Und dann eben diese unfassbaren Dinge und so eine, es gibt auf der einen Seite gibt es eine unfassbar schöne Liebesgeschichte, aber es gibt auch eine unfassbar dunkle Verzweiflung, die sich immer so ein bisschen mehr ausbreitet. Und dann eben auch so die Frage, kann man Ungerechtigkeiten wieder gut machen? Und wie, also kann Rache irgendwie zu was Gutem führen? Und. Also ich fand es auch richtig gut.
Und ich fand es auch jetzt so rein schriftstellerisch betrachtet, fand ich es unfasslich gut, wie der auf ein Ende hinsteuert über eine Nebenperson, die man so gar nicht beachtet. Also das ist so genial gemacht. Also wow, Chapeau.
Ja, und auch wie er die Unzuverlässigkeiten, also es ist ein unzuverlässiger Erzähler, aber auf eine andere Art und Weise, als es diese vielen Unzuverlässigkeiten zuverlässigen Erzählerinnen sonst sind. Und beim ersten Mal dachte ich so, hab ich jetzt irgendwie was überlesen, als das auf einmal so eine Widersprüchlichkeit auftauchte. Und dann kommt aber immer mehr und man weiß ja auch dadurch bis zum Ende nicht, was sind jetzt die richtigen Erinnerungen und was nicht.
Ja. Und erschießt auch noch, und erschießt natürlich auch noch dieses leicht spökenkirische Element rein, was so an die Gruselliteratur anschließt, wo plötzlich man gar nicht weiß, mit wem spricht er hier? Ist das jetzt echt oder ist das ein Geist? Ist das eine Vision? Ist das eine Halluzination? Das ist alles ganz großartig gemacht, ja.
Und also man muss ja auch in dem Fall mal sagen, der Steidl Verlag hat einige Bücher im Segment, ich sage jetzt mal Spannungsliteratur, herausgehauen dieses Jahr. Lisnatschend fand ich auch gut. Wobei bei Lisnatschend geht es mir immer so, dass ich die ersten 50% grandios finde des Buches. Okay. Die ersten 50% grandios finde und die zweiten 50%. Und sie haben auch im Herbst von Una Mannion Sag mir, was ich bin. Herausgebracht. Das ist für mich auch eines meiner Jahreshighlights, aber auch eine echte Entdeckung. Ich habe mittlerweile noch das Debüt von Una Mannion gelesen. Psychologischer Spannungsroman, sehr raffiniert erzählt über ein Mädchen, das mit einem Vater in Vermont aufwächst, also spielt in den USA und ihre Mutter ist verschwunden und sie versucht quasi, ein bisschen der Wahrheit näher zu kommen, was war mit ihrer Mutter, und es gibt noch die Perspektive einer Schwester, die immer noch ihre Schwester, also die Mutter des Mädchens, sucht.
Ja, Una Mannion gehört auch dazu, also auf jeden Fall. Und ja, Steidl, also die Claudia Klenewinkel, macht ein sehr kleines Programm, aber wirklich exzellentes Programm. Also das finde ich professionell auch gesehen absolut faszinierend, großartig. Und Una Mannion, ja, ist aber auch so ein Buch, das so unschuldig daherkommt. Mhm. Ich glaube, das ist... Wir haben noch was gefunden. Und auch sich mit Naturbeschreibungen, sich ergeht in Naturbeschreibungen, die aber auch alle sinnvoll sind. In dem Fall sind es übrigens Pilze, die eine große Rolle spielen. Ich liebe Pilze. Ja, das ist auch ein faszinierendes Buch, weil es auch so leise ist, weil es auch keine Sensation, keine schrillen Effekte bietet. Dieser leicht pathologische Vater, das ist schon eine interessante Figur, der auch nicht karikiert ist, der eben so Züge, so Prepper-Züge hat, aber nicht wirklich. Ein Kontrollfreak, sondergleichen. Und ein Mädchen, seine Tochter, wo sozusagen die Dialektik der Liebe dran exerziert wird, ist vielleicht zu hart, aber durchgespielt wird, weil deutlich, er liebt sie, aber was ist das für eine Liebe? Mhm. Also insofern ist es auch ein böser Roman, auch ein sehr, sehr böser Roman. Und aber das Böse hat es nicht nötig, sich Masken aufzusetzen und Fratzen zu schneiden. Ja,
ja, und auch wieder ein Buch, das zeigt, wie sehr man Kontrolle verinnerlichen kann. Ja. Und zwar sowohl von Seite desjenigen, der die Kontrolle ausübt, als auch derjenigen, die quasi Gegenstand der Kontrolle ist. Fand ich auch sehr interessant gemacht, wie schwierig es auch ist, sich aus solchen Zusammenhängen dann zu lösen und wie sich Abhängigkeit anfühlen kann in einer Beziehung und in dem Fall dann ja noch in einer Vater-Tochter-Beziehung. Ja. Das ist ja nochmal ein anderes Verhältnis als zwischen zwei Erwachsenen. Ja.
Und bei allen Büchern, die wir jetzt genannt haben, spielt eben auch die Art des Schreibens eine große Rolle. Das ist alles sehr ausgefeilte Prosa. Das ist schon beeindruckend. Das sieht man wieder. Also da machen die Genre-Nicht-Genre-Grenzen dann umso weniger Sinn.
Ja, zumal man auch wirklich alle ganz problemlos als Roman oder sonst lesen kann. Also da müsste man vielleicht, da ist Megan Abbott vielleicht noch die am stärksten noch im Genre ist, weil es quasi mit so einer Art Cliffhanger anfängt, der dann erzählt wird. Aber gerade Una Mannion und Sebastian Barry sind einfach sehr gut erzählt, aber Megan Abbott auch.
Ja, absolut. Ja.
Hast du noch weitere Entdeckungen gemacht?
Also beeindruckt hat mich noch der gute Jake Lamar. Das ist ein schwarzer amerikanischer Autor, bei Nautilus erschienen. Das schwarze Chamäleon heißt der. Das ist hoffentlich nicht der einzige Roman bleibt. Jake Lamar ist emigriert von den USA, lebt in Frankreich, ist dort eine relativ große Nummer. bei uns noch unbekannt geblieben. Und das ist ein sehr lustiger Roman. Das ist eine Verdrehung des guten alten Campus-Romans. Spielt im Jahr 2002, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und es geht um die Themen, die uns heute noch beschäftigen, nämlich Black Lives Matter und MeToo. An dieser Uni wird nämlich eine weiße Studentin auf dem Sofa eines schwarzen Professors erdrosselt aufgefunden. Und man kann sich vorstellen, dass das in Ohio, das Spiel, das schon sensationell ist. Und dann kriegen wir einen Einblick in eine Fehlentwicklung, die Jack Lamar geißelt, dass also ehemalige schwarze Bürgerrechtler konvertiert sind zu Neoliberalen oder Neocons, wie das damals hieß. Und dieser schwarze Professor ist einfach, der war früher so eine Mischung aus Malcolm X und wie heißt der andere?
Eldridge
Cleaver, der dann später Herrenanzüge entworfen hat, schon ein bisschen nachgebildet. Und der Erzähler ist auch ein unzuverlässiger Erzähler. Der Typ lehrt aber Fake News sozusagen. An der Uni auch ein schwarzer, unglaublicher Jammerlappen. Also das ist schon sehr satirisch gemeint und sehr vorausblickend, weil wirklich Konflikte, die heute Colonial Studies spielen, eine Rolle im Hintergrund. Das sind alles Themen, die der gute Jack Lamar damals schon sehr schön gewittert hat wohl. Oder ist natürlich zu wissen, in welche Richtung das geht in den USA und eigentlich dann auch auf der ganzen Welt. Ja, das ist sehr amüsant und war echt eine Entdeckung. Also den hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Ja, fand ich auch. Ich habe das auch sehr gerne gelesen. Also es spielt in den 1990er Jahren. Es wird so im Rückblick so ein bisschen erzählt. Aber es ist ja noch, also sehr.
Vor 9/11 auf jeden Fall.
Ja, genau. Und der Erzähler sagt ja auch, es war noch, also die Handlung findet statt, bevor Rodney King, also die Polizisten, die Rodney King
also 93,
verprügelt haben, freigesprochen wurden. Und aber ich finde auch, er fasst diese Zeit, nämlich diese 1990er Jahre sehr präzise. Also man weiß, dass der Roman da spielt, ohne dass er so ganz deutliche Marker braucht. Also er braucht schon so ein paar Schlagworte, aber also das ist so, die Zeit entsteht, also man glaubt, sie entsteht mühelos, weil er nicht irgendwie sowas Offensichtliches da reinbaut.
Ja, richtig.
Irgendwelche popkulturellen Referenzen, die man nicht braucht.
Und er benutzt eben also den Campus-Roman oder noch mehr, also die, was man aus dem Golden Age kennt, also die Universität, die Don-Romane, benutzt er natürlich als ironische Folie. Das ist auch sehr witzig, finde ich, eine gute Idee. Also setzt sich damit natürlich ein bisschen ab, auch von der schwarzen Literatur von der Zeit. Also er hat mit Chester Himes gar nichts zu tun natürlich, aber auch nicht mit Autoren wie Iceberg Slim oder Donald Goins, die damals einen viel härteren Kurs gefahren hat. Da setzt er aber mit viel Witz, also auch mit viel subversivem Witz eben diesen Bezug auf diese klassischen Detektivromane. Das finde ich sehr originell, hat mich sehr amüsiert, muss ich sagen.
Ja, vor allem auch, weil du schon gesagt hast, dass sein Erzähler halt ein absoluter Lappen ist. Ne? Also eben. Kann man nicht anders machen. Kann man nicht anders sagen.
Ja, das auch. Man mag ihn nicht. Es ist ein unfasslicher Lappen. Ja,
ja und so selbstmitleidig.
Und selbst also, jammern und ne? Seine Frau ist dann ganz anders.
Genau.
Die ist schon im Black Marketing unterwegs und er jault noch rum. Das ist schon gut. Einfach nur gut.
Ja, und da hoffe ich auch, also Jack Lamar hat jetzt ja für seinen letzten Roman einen Preis bekommen und da hoffe ich wirklich, dass Edition Nautilus noch nachlegt.
Ja, hoffe ich auch. Ja.
Das wäre wirklich schön, weil es wirklich auch eine Bereicherung einfach
ist. Absolut. Also insofern sprechen wir hier auch Kaufempfehlungen aus.
Genau.
Das Publikum.
Ja. Denn Verlage wollen Bücher verkaufen.
Ja, ganz genau, ja.
Und dann gibt es ja auch auf dem Krimi-Markt immer so Trends, die nicht tot zu kriegen sind sozusagen. Regio-Krimis.
Es gibt Regio-Krimis, es gibt Schweden-Krimis, es gibt alles Mögliche. Es gibt jetzt eben diese neuen lustigen Krimis, also die Achtsamotten und irgendwas. Es gibt ja, glaube ich, jetzt auch Menstruations-Krimis. Menopausen-Krimi, genau. Menopausen-Krimi. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Wobei beim Regio-Krimi eben kann man auch feststellen, dass der Regio-Krimi sich jetzt innerlich ein bisschen differenziert. Der Regio-Krimi ist jetzt nicht nur mehr Also man kann jetzt wieder von einem Provinzkrimi oder Kleinstadtkrimi reden, ohne ihn gleich im Verdacht des Regiokrimis, das heißt also Tourismus gesteuert zu sehen. Und da ist eben Thomas Knüwer, das Haus, in dem Gudelia starb.
Das Haus, in dem Gudelia starb,
ja, oder stirbt bei Pentagon, ist ein gutes Beispiel, weil so die Außenparameter von dieser Geschichte, die in einem kleinen Dörfchen spielt, in ländlicher Gegend, würde man sagen, ist ein Regiokrimi. Wenn man mal genau guckt auf die Parameter von Regiokrimi, genau regionale Verortung und so weiter und so fort, dann wird man sehen, dass es doch was ganz anderes ist. Es geht um eine anständige deutsche Hausfrau sozusagen, deren Sohn ermordet wird, deren Mann dem Alkohol verfällt und wegstirbt und die ganz allein jetzt in ihrem Haus sitzt und dieses Haus wird von einer Sturzflut getroffen. Sowas ähnliches wie das Ahrtal. Und ja, diese Flut wäscht eben sozusagen die alten Sünden aus, um nicht mehr zu verraten. Und das ist schon faszinierend, weil die Heldin auch so genau verortet ist und auch so nicht outstanding ist. Das ist wirklich jemand, der fromm ist, der zur Kirche geht, völlig konventionelle Ansichten über die Zeitläufe hat. Das spielt auf drei Zeitebenen von heute zurück bis in die 80er Jahre, glaube ich. Ja, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Die überhaupt kein Problem mit den Zeitläufen hat, sondern das alles affirmativ und gut findet, was da auch im Fernsehen kommt und was man anhat und welche Musik man hört. Also die hat überhaupt gar nichts Dissidentes, bis auf den Punkt, wo sie sich selbst wehren muss. Und da wird sie fies. Und das ist schon sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Ja, und sie hat auch so eine Entrüstung, weil sie wollte eigentlich ein total konventionelles Leben. Sie wollte mit ihrem Mann und mit ihrem Sohn in dem Familienhaus leben. Und dann wird eben dieser Sohn getötet und das zerstört alles für sie und darüber kommt sie nicht hinweg.
Genau.
Aber es stimmt schon, man kann sie sehr genau verorten, genauso wie man das Gefühl hat. Weil man kann den Ort sehr genau verorten.
Kann man aber nicht,
Kann man aber nicht. Und, und auch was Knüwer, finde ich, auch sehr klug macht, sind diese verschiedenen Zeitebenen auch klar zu markieren durch so ganz wohlgesetzte Hinweise. Und genauso dieses Milieu, eine meiner Lieblingsszenen, ist ein ganz, ganz kurzer Abschnitt, da will sie sich was zu essen machen in dieser Sturmflut und erinnert sich daran, wie sie früher immer für ihren Sohn und ihren Mann stramm Max gemacht hat. Für den Mann eine Flasche Bier, für den Sohn eine Flasche irgendein Softdrink. Und das riecht schon nach bundesrepublikanischer 80er Jahre Wirklichkeit.
Ja, nein, das ist wirklich dann wirklich ein Kleinstadtroman. Da muss noch nicht mal unbedingt ein Kriminalroman sein, muss man ihn, glaube ich, gar nicht nennen, weil er ja auch keine Aufklärungshandlung hat oder nur so ganz am Rande.
Ja, er hat so einen Krimi-Subplot mit den beiden.
Ja,
aber das ist,
ist auch, wenn was unnütz ist, dann wahrscheinlich das. Aber das macht nichts. Also es treiben noch zwei Leichen in diesem Sturzbach. Ja. Die mit Kabelbindern gefesselt sind, aber das hat eigentlich, so viel darf man spoilern, eigentlich nicht sehr viel zu tun mit der Haupthandlung, nur ein bisschen am Rande.
Ja, bisschen.
Aber, also bemerkenswert daran fand ich eben, dass man scheinbar die deutsche Provinz auch anders entdecken kann, als es der übliche, handelsübliche Regio-Krimi tut. Und das fand ich schon bemerkenswert.
Ja, und auch, also tatsächlich auch den Horror in der deutschen Provinz markieren kann, ohne auf billige Effekte zu setzen. Weitgehend.
Weitgehend, ja. Genau. Also billige Effekte wären zum Beispiel, also ich weiß nicht, wer ist eigentlich der Täter im handelsüblichen Regio-Krimi? Meistens irgendwie der Investor von außerhalb oder keine Ahnung. Und das vermeidet er und nimmt dann wirklich seinen Schauplatz wirklich ernst, auch wenn der, und das ist das Schöne daran, fiktiv ist.
Ja. Und es ist zwischendurch auch wirklich witzig.
Ja.
Also da merkt man schon auch, dass Knüwer da schon, der erkennt schon eine Pointe, wenn sie da liegt, sagen wir es mal so.
Ist aber so, ja. Genau.
Und was ist mit den historischen Krimis? Das ist ja auch irgendwie
Die sind auch eine Pest, aber auch da gibt es Gegenbeispiele, also ich will mich nicht selbst loben, aber Peter Mann, der Ire zum Beispiel, der erzählt eine Geschichte aus dem Dritten Reich, über einen irischen Spion, der so viel doppelagentig ist, dass er gar nicht mehr weiß, wer er ist, sozusagen. Ein Roman, der auch auf zwei Ebenen erzählt wird, einmal von einem deutschen Abwehrmann, Abwehr wohlgemerkt, also Canaris, und eben diesem Iren, der sich selbst zu einem mythischen irischen Volkshelden erhöht.
Und zwar gnadenlos. Und
gnadenlos protzt und also angibt und unfasslich. Und der einen Rachefeldzug aus verschiedenen Gründen gegen deutsche Euthanasieärzte führt. Ein ziemlich heftiges Thema auch. Also völlig irrsinniges Buch eigentlich. Und auch meilenweit von dem üblichen historischen Volker Kutscher und die Folgen weit entfernt. Und dieses Volker Kutscher und die Folgen hat aber auch schlimme Romane hervorgebracht. Also mir fällt einer ein, von dem ich Gott sei Dank die Autorin vergessen habe. Spielt dann auch in Berlin der 20er Jahre und die Heldin ist schwarz, ist gleichzeitig Boxerin und gleichzeitig noch irgendwas. Also völlig an den Haaren herbeigeresenes Zeug. Also davon wimmelt es inzwischen auf dem Markt. Ich glaube, jede Epoche der deutschen Geschichte hat inzwischen seine historischen RomanheldInnen. Alles unlesbar, alles merkwürdig, geschichtsglitternd. Im Grunde steht das alles bei Wikipedia, wenn man das wissen möchte. Also das ist im Moment so ein bisschen, ja, bisschen nervig.
Wobei ich mich so tatsächlich auch gefragt habe, ob nicht die 70er und 80er noch ein bisschen unterrepräsentiert sind.
Die kommen schon
noch.
Wir sind jetzt in den 50ern.
Ja, kommt. Also 50er und 60er
ist eine Frage der Zeit. Es gibt schon ein paar. Es gibt schon ein paar mit Raff und so. Es gibt demnächst, gibt es glaube ich jetzt auch noch, kommt jetzt auch wieder, Bastian und Kelly Romane. Mhm. Also das wird auch kommen. Ja, dann werden bald Mauerfall-Romane kommen. Noch mehr. Ja, also kann man durchdeklinieren.
Ja.
Das dann ist die deutsche Geschichte abgearbeitet, glaube ich. Na, kommt man noch vielleicht noch, doch noch mal ins Mittelalter, aber Barock finde ich extrem unterrepräsentiert, muss ich sagen. Ne? Also so ein echter Grimmelshausen-Roman, das wäre doch mal was. Vielleicht war der Schwede der Täter. man weiß es nicht. Also, aber dieses algorithmische Abarbeiten von Geschichtsepochen in mehr oder weniger schwache Narrative. Ach ja.
Ja, aber da gibt es auch noch jetzt so eine Nebenausprägung mit Prominenten als Ermittlerfiguren.
Ja,
also die gibt es ja,
die gibt's
gibt
auch schon.
In UK schon etwas länger. Mit Agatha Christies Haushälterin.
Josephine Tay.
Also so einige, aber jetzt hatte ich auch im Herbst waren es Pressemeldungen einmal mit Egon Evinkisch und ja sogar Thomas Mann. Da war ich kurz versucht, aber ich habe ihn nicht gelesen. Aber also da frage ich mich auch, also welcher Impuls steckt wohl dahinter?
Keine Ahnung. Also dass Promis sich eh gut verbinden. Also das nächste, also wenn jetzt die ganzen Schriftsteller durch sind, freue mich schon, wenn Therese Giese ermittelt. Wenn die jetzt alle durch sind, dann kommen wahrscheinlich noch mehr, was zunehmend schon kommt, Fernsehnasen, die jetzt Kriminalromane schreiben. Fällt mir gerade nichts ein, aber es gibt es. Gibt es jetzt schon, die ersten Vorläufer kommen schon.
Konstantin Schreiber hat ja zum Beispiel,
richtig, zum Beispiel
Kleopatra.
Ja, zum Beispiel.
Oder so.
Ja. Zum Beispiel. Und das ist aber eine Verlagsstrategie, die auch sehr deutlich, Ullstein macht das auch sehr deutlich. Das nennt man jetzt Personality. Mhm. Angefangen hat das Ganze übrigens ja tatsächlich in England oder auch in den USA. George Baxter, einer der ersten. Die hießen damals Celebrity Thriller übrigens. Das hat man. Die sind so aus den 70ern, 80ern, da hat man das schon mal gemacht. Aber jetzt, ich glaube, es sind viele deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts. Also ich weiß von Goethe als Ermittler, ich weiß von E.T. Hoffmann als Ermittler. Also da ist schon ziemlich viel schon vorgearbeitet. Es gab mal einen Leibkoch, Friedrich des Großen und so weiter. Also das ist systematisch wirklich durchgearbeitet. Thomas Mann, bin ich nicht wirklich versucht. Aber das ist übrigens interessant, weil es eine Parallelentwicklung in Comics gibt. Es gibt jetzt kaum eine zeitgeschichtliche Figur, die nicht ihren Comic hat.
Mhm. Ja, das stimmt.
Ja. Also jetzt gerade im Moment David Bowie, aber auch da gibt es genug. Es gibt Georg Büchner, weiß ich, auch viele eigentlich. Das ist übrigens ein internationales Ding.
Ja, auch Alfred Hitchcock zum Beispiel hat einen Comic, aber auch so eine Romanbiografie bekommen und. Also es ist schon...
Ja. Also da muss man auch auf die Qualität, also es gibt wirklich gute Sachen, also Tina Modotti zum Beispiel hat einen großartigen Comic von einem spanischen Zeichner, Angel de la Calle, Das ist schon ziemlich gewaltig, aber dann gibt es auch so Sachen, wo ich denke, was soll das? Ne? Also irgendeinen Hitchcock-Comic habe ich auch gesehen, den ich auch sah Hitchcock auch gar nicht aus wie Hitchcock. Also vielleicht war das eine Verfremdung. Aber irgendwie ist man interessiert scheinbar an Celebrities oder an Personality. Ich weiß nicht, was es soll, ehrlich gesagt. Also ich sehe jetzt keinen großen Erkenntnisfortschritt, wenn Thomas Mann jetzt Mordfehler aufklärt. Wann übrigens?
Ja, und warum sollte er das tun?
Warum soll
er
das tun?
Es ist ja nicht so, dass er sich sehr für andere Menschen interessiert.
Und warum? Und also, wann sollte er das tun?
Ja.
Wo nicht mal die Kinder ins Arbeitszimmer durften, während er schöpfte. Also ja. Völlig daneben, finde ich.
Warte
auf Kafka noch.
Ich sehe schon, wir müssen ihn doch lesen.
Ja.
Aber jetzt haben wir ja schon so ein bisschen geguckt, was noch kommt und was noch kommen könnte. Wie guckst denn du ins nächste Jahr? Ins Krimi, also nicht die große Weltlage, die lassen wir heute mal
vor. Die lassen wir aber sowas schon vor.
Sondern so das Krimi-Jahr 2025.
Es wird sich so weiterentwickeln, denke ich. Also ich weiß jetzt noch nicht allzu viel. Also ich weiß, was ich machen werde, klar. Aber ich weiß noch nicht, was die anderen machen, weil ich jetzt noch gar keine Vorschauen geguckt habe. Weil ich bin ein notorisch fauler Vorschauengucker und lass mich dann überraschen. Aber ich denke jetzt nicht, also man hört ja auch einiges in der Branche. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie einen großen Innovationsschlag gibt, der sozusagen breitenkompatibel wäre. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Trends mit diesen leicht angeschrägten Formaten wie Achtsam Morden oder so, da wird noch eine ganze Menge auf uns zukommen. Da gibt es ja noch so viele Szenen, die man noch beleuchten könnte. Psychotherapeuten, keine Ahnung, Klangschalen, Mörder, was da ist. Der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das kommt, das geht schnell. Das wird schnell umgesetzt, das wird filmisch. Also ich denke, dass man auch auf Verfilmung, also beziehungsweise auf Verstreamung noch mehr schreiben wird. Obwohl das ein Kurzschluss ist. Also das war in 80er, 90er Jahren haben alle Autoren, deutsche Autoren vor allem, deutlich auf die Vertatortung hingeschrieben. Haben also alles übernommen vom Tatort, also so regionale Personenkonstellationen, also Kommissare und Assistenten und so weiter und so fort. Inzwischen schreibt man wahrscheinlich auf modernere Formate hin. Und aus Achtsam Morden wurde dann ja auch eine Netflix-Serie. Also ja, aber das ist so ein Grundrauschen, das immer irgendwie da ist, halt in verschiedenen Darreichungsformen. Und sonst wird man sehen. Also ich hoffe, dass es nicht allzu schnell Ukraine-Romane kommen. Also oder allzu schnell, was haben wir denn noch alles? Um Himmels Willen keine 7. Oktober-Romane. Aber ich befürchte, das wird kommen. Das war genauso wie nach 9-11. Das war noch die Trümmer noch nicht unten. Da kamen schon die ersten Sachen, Covid-Romane. Es sind Gott sei Dank nicht ausgeblieben. Also explizit Covid-Romane könnte ich mir aber vorstellen, dass auch noch was kommt. Aber weiß nicht, vielleicht ist man damit auch derart durch, dass man es nicht nochmal lesen möchte.
Vielleicht ist es noch zu nah.
Oder noch zu nah, ja. Ja, ich meine, man kann ja sowas machen, aber man sollte schon mal 10 Jahre dazwischen lassen, finde ich, mindestens. Sonst wird es einfach zu aktuell. Es gab jetzt so, in Amerika gab es ein paar vor Trump Re-Election-Romane. Die sind halt jetzt niedergetrampelt worden von der Entwicklung, weil das hatte man sich doch nicht gedacht. Und was hat jetzt noch einen Sinn, satirische Romane auf Trumpsche Wahlkämpfe zu schreiben? Als hat ja funktioniert. Also ja, da bin ich gespannt, was passiert. Ja. Vielleicht gibt es jetzt auch Ampelkoalitionsromane oder so. Könnte ja auch sein, die Wahrheit.
Die Wahrheit. Ich glaube, wenn man so in die jüngere deutsche Geschichte gibt, da gibt es ja noch ein paar Themen, die quasi da liegen. NSU, Wirecard. Also es ist ja nicht so, dass es an Themen mangelt.
Ja, Wirecard wird garantiert kommen. Also ganz sicher. Wirecard. NSU kommt auch, ja, tatsächlich. Aber es ist auch lang genug her.
Ja.
Ja, genau.
Ich glaube auch mit dieser Verfilmbarkeit, das wird auch immer mehr als Qualitätsargument für einen Roman ausgesprochen. Ja. Also ich habe heute tatsächlich in eine Vorschau geguckt und da wurde auch der neue Roman von Liz Moore, der in den USA ja recht erfolgreich war, sowohl beworben damit, dass ihr Vorgängerroman Long Bright River verfilmt wurde und dieser Roman auch wieder als Serie verfilmt werden soll. Also das setzt sich, glaube ich, auch fort.
Ja, ein schreckliches Geheimnis ist, dass das nicht unbedingt auf die Buchverkäufe schlägt. Tut es einfach nicht. Also erstens wird natürlich immer geworben, Filmoption verkauft. Wenn ich in meinem langen Leben dafür jedes Mal $1 gekriegt hätte, wäre ich jetzt reich. So oft habe ich das schon gehört. Und dann kann man feststellen, dass es nicht unbedingt einen nachweisbaren Verkaufseffekt für Bücher gibt. Ist so. Also liebe Leute, ihr müsst jetzt nicht unbedingt für Netflix schon mal Romane schreiben. Die suchen sich schon ihren eigenen Stoff.
Aber vor allem müssen die Leute Bücher kaufen,
ja,
damit
dringend Bücher,
weiter Bücher erscheinen.
Ganz dringend müsst ihr Bücher kaufen, liebe Leute. Viele, viele Bücher. Und die kauft ihr alle schön bei eurem Buchhandel.
Also ich finde, wir haben unseren Beitrag jetzt dazu geleistet.
Absolut.
Wir haben ausreichend Tipps gegeben.
Absolut.
Für gute Bücher. Und
ja.
Thomas, dann bedanke ich mich, dass du wieder hier warst.
Ja.
Und wir sprechen konnten. Und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr diesem Podcast offenbar weiterhin die Treue haltet. Ich weiß, es waren sehr wenige Folgen in diesem Jahr. Nächstes Jahr wird es besser, da mache ich wieder ein bisschen mehr. Und falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, über wen wir hier mal reden sollen oder über was wir hier mal reden sollen, dann schreibt mir doch einfach. Meine Mailadresse steht in den Shownotes. Und dann sage ich, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.